Für heute Morgen habe ich folgenden Bibeltext mir rausgenommen, Epheser 1, und zwar eigentlich fast das ganze Kapitel. Ich habe ein paar Verse am Anfang ausgelassen, den Gruß des Paulus an die Epheser, und ich möchte gleich einsteigen ab Vers 3, und da heißt es in Epheser 1 ab Vers 3, wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unseren Herrn, der uns durch Christus mit dem geistlichen Segen in der himmlischen Welt reich beschenkt hat. Im Übrigen, genau, Thema ist unsere Stellung in Christus. Wir leben in einer Erwartung und unsere Stellung als Christus, in Christus, Königskind, wurde gerade vorher schon erwähnt vom Lasso. Wie wichtig ist es, dass wir das eigentlich verinnerlichen? Nochmal, wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unseren Herrn, der uns durch Christus mit dem geistlichen Segen in der himmlischen Welt reich beschenkt hat. Schon vor Erschaffung der Welt hat Gott uns aus Liebe dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen, und an diesem Beschluss hat er viel Freude. Deshalb loben wir Gott für die herrliche Gnade, mit der er uns durch Jesus Christus reich beschenkt hat. Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass uns unsere Sünden vergeben sind. Er hat uns mit der Gnade überhäuft und uns Weisheit und Erkenntnis gegeben. So hat Gott uns nun seinen Willen erkennen lassen, der lange verborgen war, und uns seinen Plan mit Christus offenbart. Gott beschloss, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf der Erde der Vollmacht von Christus zu unterstellen. Darüber hinaus haben wir durch Christus ein göttliches Erbe empfangen, denn Gott hat uns von Anfang an erwählt, wie er es mit seinem Willen beschlossen hatte. Wir, die wir als Erste auf Christus gehofft haben, sollen mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit loben. Und nun habt auch ihr die Wahrheit gehört und die gute Botschaft, dass Gott euch rettet. Ihr habt an Christus geglaubt und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat, und dass wir sein Eigentum sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Was für ein kompakter, was für ein vielschichtiger, was für ein krasser Text. Und ihr guckt jetzt alle, als hätte ich jetzt in Sprachen gebetet oder sonst irgendwas und denkt, ich verstehe gar nichts. So viel steckt da drin, dass wir es eigentlich im Einzelnen gar nicht rauskriegen, weil das wie so ein Wollknäuel ist. Und was ich machen möchte, ist mit uns mal jeden einzelnen Faden oder Vers nochmal genauer angucken. Aber ich bete zu Anfang. Jesus, ich danke dir für dieses Wort. Ich danke dir, dass Paulus da in einer Dichte etwas darüber erzählt, gesprochen, verheißen hat von dem, was von deinem Thron her kommt, für uns Menschen, die wir an dich gläubig geworden sind, ergreifbar ist, und für all die, die noch nicht gläubig sind, es ergreifen können und eine Perspektive haben, die lebensverändernd ist, die perspektivverändernd ist und die zukunftsverändernd ist. Ich danke dir, dass dein ewiger Plan gilt für uns als Gemeinde, für uns als Individuum und für diese und fürs Gospelhaus hier in Babenhausen. In Jesu Namen. Amen. Wenn wir unsere Segnungen in Christus ansehen, sind diese fast zu schön, um wahr zu sein. Wir sind begnadigt durch Jesus Christus. So heißt es in Vers 6, deshalb loben wir Gott für die herrliche Gnade, mit der er uns durch Jesus Christus reich beschenkt hat. Der Luther hat vor ungefähr 500 Jahren es eigentlich genau so ausgedrückt, dass er sagte, begnadigt durch den Geliebten. Jesus, der Geliebte, durch den sind wir Begnadigte. Oh, wisst ihr, was es heißt, begnadigt zu sein? Begnadigt zu sein ist was total Krasses. Begnadigt bedeutet, dass jemand, der dich begnadigt, dir deinen ganzen Fehlerkatalog, deine ganzen Schulden, alles, was du eigentlich im Laufe deines Lebens bei ihm angehäuft hast, einfach wegwischt. Was meint ihr, wie genial das Boris Becker finden würde, wenn der begnadigt wäre? Einfach, das heißt, also, lieber Boris, wir verzichten auf alle Forderungen. Wir werden dich auch nicht mehr weiter an den Pranger stellen und die einzigen, die sich freuen, ist ja die Medien, die Presse, weil überall, wo sein Bild drauf ist, das wird gekauft und jetzt wollen wir wissen, wer jetzt noch alles Forderungen an den Boris Becker hat. Aber stellt euch vor, Boris Becker könnte das wahrscheinlich sehr gut empfinden, wie es sich anfühlt zu wissen, ich stehe in niemandes Schuld mehr. Ich bin begnadigt. Aber wie ist es doch, wenn wir Begnadigung erleben? Und es ist ja so, es gibt ja Schuld, die können wir gar nicht wieder gut machen. Es gibt Schuld, die können wir nicht wieder gut machen. Und eine Schuld ist sicher die, habe ich euch schon mal als Beispiel gesagt, ich bin ja mitschuld gewesen an der abgehackten Hand, an den Fingern, die durch meinen Freund durch die Axt voneinander getrennt sind. Aber das ist ja so eine Sache. Also dieser Makel, mit dem muss ich leben. Und ich konnte bei der Bundeswehr nicht mit Tauglichkeitsgrad 1 den Dienst absolvieren. Und zwar der protokollarische Dienst am roten Teppich wurde mir versagt. Ich hätte niemals bei einem Staatsempfang am roten Teppich stehen können und so den Staatsgast begrüßen, weil ein Schönheitsfehler einfach da ist. Mit diesem Makel muss ich, seit ich 8 Jahre bin, mein Leben lang leben. Und mit dieser Schuld muss mein Freund, der das verursacht hat, ein Leben lang leben. Und wisst ihr, was für eine geniale Situation das war, als wir uns irgendwann mal so mit Anfang, Mitte 20 nochmal darüber ausgesprochen haben und gesagt haben, hey, mein lieber Freund, ich vergebe dir es. Es ist vergessen, begnadigt, nicht mehr zwischen dir und mir. Und wenn wir uns jetzt begegnen, dann ist da Freude da, dann ist da Begegnung und Beziehung da. Wie viel mehr Schuld haben wir uns so mit all unserem Egoismus, all diesem, was uns so vielleicht manchmal treibt, bei Gott und in Gott versündigt? Und wie viel schlechtes Gewissen könnten wir haben, wenn er nicht die Begnadigung ausgesprochen hätte? In Jesus, es ist begnadigt, es ist weg. Das fühlt sich total, das können wir manchmal gar nicht glauben, was es bedeutet. Wir können einfach so in seine Gegenwart kommen, ohne Scham für das, was in der Vergangenheit war, weil es ist vergeben. Der uns am besten kennt, der liebt uns auch am meisten. Manchmal fällt uns diese Botschaft auch so schwer zu glauben, dass wir es mit einem liebenden Gott zu tun haben. Ich halte nicht so viel von der Formulierung, lieber Gott. Ich glaube nicht, dass Gott eigentlich lieb ist. Er ist kein lieber, netter Opa, der alles mit sich machen lässt und am Ende sagt, ist doch alles okay. Aber er ist ein liebender Gott und die Liebe, die hat ihn so weit getrieben, dass er alles unternommen hat, um die Sachen zwischen uns auszuräumen, die wir niemals hätten gut machen können oder wiedergutmachen können. Der, der uns am besten kennt, liebt uns am meisten. Wir wurden in Gottes Familie aufgenommen und erlöst, weil Jesus mit seinem Leben dafür bezahlt hat. So heißt es in Vers 7. Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass uns unsere Sünden vergeben sind. Übrigens, eine ganz interessante Sache ist, Sünden können nur vergeben werden, wenn sie benannt sind. Wie willst du wissen, dass Dinge vergeben sind, wenn du sie nicht nochmal einfach benannt hast, definiert hast, gesagt hast, und das war so. Und zwischen meinem Freund und mir dieses nie geklärt worden wäre, dieses, ey, das war zwischen uns, und es wird jetzt nicht mehr, sondern wir einfach nur so tun und darüber hinweg, dann würde immer noch etwas zwischen uns stehen. Aber in dem Moment, wenn Sünden bekannt sind, können sie vergeben werden. Darum lade ich immer wieder ein oder mache auch Mut, so einen festen Punkt zu machen, nicht einfach denken, ja, ich bin jetzt auch irgendwie gläubig geworden und ich weiß, er ist für meine Schuld gestorben, sondern auch vielleicht sowas wie eine Lebensbeichte mal vorzunehmen. Natürlich kann ich nicht jede einzelne Sünde rauskramen, die ich ja damals bei meiner Mutter Kekse geklaut, bei meinem anderen Freund aus dem Aschenbecher, wo die immer ihr Münzgeld sammeln, noch die 2 Euro. Es gibt ja so vieles, was ich nicht mit dem Einzelnen im Detail klären kann, aber ich kann echt pauschal sagen, Jesus, ich weiß, es sind so viel mehr Sünden und Schulden da, wie ich jetzt aufzählen kann, aber ich bitte dich um Vergebung für all das, was ich verkehrt gemacht habe. Ich versuche es nicht zu rechtfertigen, nichts schön zu reden. All unsere Sünden sind vergeben. Gott hat seine Gnade auf uns überströmen lassen. Vers 8. Er hat uns mit Gnade überhäuft und uns Weisheit und Erkenntnis gegeben. Er hat uns mit Gnade überhäuft. Das mag jetzt für euch für heute Morgen sich nicht so toll anhören, aber weißt du, wie toll das ist? Also ich habe das heute Morgen schon genossen. Ich bin in die Dusche reingegangen und dann habe ich so ein warmes Wasser über mich überströmen lassen und ich habe gemerkt, das war total wohltuend, das war schön, das war der Hammer und das hat alles abgewaschen, was ich in den letzten seit letzten Monat an Schweiß aufgehäuft hatte, an Lebenserfahrung, an Dreck, sondern das war dieses Überströmen. Gott gibt nicht kleckerlesweise, das ist nicht nur so ein bisschen so wie eine Katzenwäsche, sondern überströmend, Gnade überströmend. Hey, in Gnade baden ist was Tolles. Überhäuft und uns mit Weisheit und uns Weisheit und Erkenntnis gegeben. Und uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht. Das hat er auch. Wenn wir Vers 9 und 10 nochmal anschauen, da heißt es, so hat Gott uns nun seinen Willen erkennen lassen, der lange verborgen war, und uns seinen Plan mit Christus offenbart. Er beschloss, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf Erde der Vollmacht von Christus zu unterstellen. Die Wissenschaftler sind heute noch dran und es wird geforscht und das ist total wichtig. Und der Ursprung und dieses, wo geht's hin, was ist irgendwo in einem Automatismus? Wann ist hat dieser Automatismus angefangen? Wer hat diesen Automatismus festgelegt? Und da heißt Gott hat uns etwas erkennen lassen, das lange verborgen war. Und ich würde sogar sagen, bis heute verborgen ist für viele Menschen. Worauf steuert eigentlich die Welt zu? Warum sind wir Menschen denn überhaupt auf der Erde? Was ist denn sein Plan mit der Menschheit ganz global und mit uns, die wir seine Kinder sind? Gott beschloss, heißt es Vers 10, dass die Zeit dafür gekommen ist, alles, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf Erden der Vollmacht von Christus zu unterstellen. Also ich würde mal sagen, da bündelt sich und fokussiert sich alles auf Christus hin, wie in seinem Wort heißt, der das Haupt seiner Gemeinde ist, er der König aller Könige ist, er für den am Ende alles gemacht ist. Wusstest du, dass auch wir für seine Ehre gemacht sind und unter seiner und seiner Vollmacht unterstellt sind? Wir haben den Segen Gottes erhalten. Ein göttliches Erbe, wie er es beschlossen hat, in Vers 11. Und da heißt es, darüber hinaus haben wir durch Christus ein göttliches Erbe empfangen. Denn Gott hat uns von Anfang an erwählt, wie er es mit seinem Willen beschlossen hat. Ist doch interessant. Einerseits heißt es, am Ende wird sich alles fokussieren und zentrieren auf Christus hin und ihm unterstellt werden, also auch wir. Und gleichzeitig heißt es hier, hey, und wir, die wir Christus unterstellt sind, sind Erbberechtigte. Wir können empfangen, wir sind Teilhaber, wir sind welche, die etwas erben werden. Und es sind nicht nur Schulden. Wisst ihr, es gibt ja, wenn jemand verstirbt, dann gibt es eine Testamentseröffnung und dann wird der Nachlass geregelt. Und nicht selten sind die Erbberechtigten gut beraten, das Erbe auszuschlagen, weil es nur Schulden zu erben gäbe. Es bringt dir zum Beispiel ein altes Haus, das einen Wert von 150.000 Euro hat und darauf sind Schulden bei der Bank für 300.000 Euro. Und dann heißt es ja, wollen Sie das Haus, das Erbe annehmen? Ja, das würde aber die Schulden nicht. Nee, du musst entweder alles nehmen oder nichts. Also, nee, ich nehme es nicht an. Bei Jesus tun wir keine Schulden erben, sondern wir sind Habende einer Perspektive, einer göttlichen Zukunft. Durch Christus haben wir dieses Erbe empfangen, heißt es in Vers 11. Denn Gott hat uns von Anfang an erwählt. Aber wie ist es manchmal echt so schwierig, auch für Menschen und gerade alleinstehende Menschen, die sich schwer tun und denken, wer hat mich eigentlich erwählt? Kennst du das auch, dass du im Sportunterricht die lautesten oder die eifrigsten, die wurden immer gesagt, wähl du deine Mannschaft und die haben dich immer als Letztes gewählt, weil dich eigentlich keiner wollte. Also ich kenne das. Ich war immer der dann so als Vorletzter oder Letzter, naja gut, dann kommst du jetzt halt zu uns. Oder was, der soll zu uns, ja nicht immer. Wenn dich keiner wollte, Gott hat das von Anfang an beschlossen. Was sollen wir nun mit unserem Leben anstellen? Was stellst du mit deinem Leben an? Wie sollen wir unser Leben, wir sollen mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit loben. Viele, die nicht wissen, was sie mit ihrer Zeit anzufangen haben, was sie machen sollen, denen möchte ich echt zurufen, wir, die wir als Erste auf Christus gehofft haben, so sagt Paulus, sollen mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit loben. Also das soll unser, das ist Beauftragung, Berufung, das ist Lebensinhalt. Ich weiß nicht, was du mit deiner Zeit machst, aber er sagt, wir sollen mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit loben. Gottes Herrlichkeit loben. Aber wie mache ich das, wenn ich das in meinem Leben eigentlich gerade ganz anders erlebe? Wenn ich in einer Situation bin, das sich anfühlt wie ein Tal oder wie ein wie ein Fass ohne Boden oder mir die Füße und den Boden wegnimmt oder jede Metapher könnt ihr für euch wählen, die euch vielleicht einfällt. Wir sollen mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit loben. Wisst ihr, dass Gottes Herrlichkeit so viel größer ist wie unser eigenes Empfinden, unser Wirkungsbereich und Einflussbereich? Wir sollen mit unserem Leben für etwas stehen, das größer ist als wir selber. Wir sollen mit unserem Leben für etwas uns in unser Leben etwas an etwas teilhaben, das noch viel größer ist wie die Begrenztheit, in der ich bin. Oder wenn ich denke, was für Möglichkeiten wir heute haben. Wisst ihr, dass es im Mittelalter und Phasen gab, wo die Menschen sich gar nicht viel mehr Gedanken machen konnten, das einfache Volk, als zu hoffen, dass sie heute irgendwie wieder satt werden und vielleicht irgendwo einen Platz haben zum Schlafen. Das ist das, worauf sich das Leben oftmals begrenzt hat. Irgendwie jetzt noch den nächsten Tag überleben. Es gibt Gebiete, ich finde es so traurig zu sehen, wie in Syrien oder in Irak in den Nachrichten, IS ist weiter zurückgedrängt, aus dieser Stadt ist die IS draußen. Also selbst wenn ich zum IS gehen wollte, in der Stadt wollte ich auch gar nicht mehr leben, da gibt es ja nichts mehr. Alles kaputt. Was für eine Not und dann wiederum, was für ein Überfluss, wo wir haben. Das gab es noch niemals in der Geschichte der Menschheit, dass wir so wenig Finanzen und Finanzkraft aufbringen mussten für das tägliche Leben, den Bedarf von Leben. Die haben das irgendwie aufgedröselt. Was sind es momentan? 20-30% maximal, die du von deinem Gehalt für Lebensmittel investieren musst. Alles andere ist Schnickschnack oder nice to have oder wie heißt es, Sachen halt. Neueres Fahrrad, neuere Schuhe, neueres Handy, neuere egal was. Und es geht gar nicht darum, das andere funktioniert nicht mehr. Bei Handy zum Beispiel, das würde ja nur funktionieren. Aber jetzt kam ein neues raus. Wer hat schon das neue von Apple? Will mir sein altes geben? Merkt ihr, wir verbringen so viel Zeit und Geld mit Sachen, die wir gar nicht brauchen. Und wir könnten so viel Zeit einsetzen, um das, was Paulus da sagt, mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit loben. Welcher Segen wird uns in Vers 13 genannt? Wir werden als sein Eigentum bestätigt. Und wie hat er uns bestätigt? Durch das Siegel seines Heiligen Geistes. Und nun habt auch ihr die Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott euch rettet. Ihr habt an Christus geglaubt und habt euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Das Siegel seines Heiligen Geistes. Manche haben richtig Probleme mit dem Heiligen Geist. Sie wollen auf keinen Fall etwas mit ihm zu tun haben. Das ist mir irgendwie zu spooky. Und dann gab es ja auch, als die Pfingstbewegung vor 100 Jahren so in Deutschland und in anderen Teilen der Welt so sich entwickelt hat. Und weil die Bewegung Gottes spürbar war, gab es ganz viele ernsthafte Theologen und Gläubige, die Angst hatten, hier ist ein Geist von unten, den müssen wir bekämpfen. Ein Geist von unten, der Teufel steckt da drin. Aber das Wort Gottes sagt hier, dass wir mit dem Heiligen Geist versiegelt sind. Weißt du, wenn wir nichts von dem Heiligen Geist wissen wollen oder wenn die Menschen an uns, wenn der Heilige Geist in uns oder an uns nicht sichtbar wird, dann würde ich fast wagen zu sagen, vielleicht fehlt dann sogar echtes Siegel. Das Siegel bescheinigt die Echtheit eines Vertrages oder die Unversehrtheit. Man kann das sehr gut vergleichen mit den Blonden heute oder so, wenn du bei einem Gasversorger deine Gasheizung, damit haben wir ja auch gerade zu kämpfen, dass uns da die Heizung nicht so richtig funktioniert. Ich hoffe, es ist warm genug. Aber wenn wir mal hingucken, dort, wo die Gasleitung ins Haus geht und so, da gibt es ein Siegel oder ein Bleisiegel oder so eine Plombe. Das heißt, da ist ein rechtskräftiger Vertrag geschlossen. Wir sind dein Anbieter und da dürfen keine Manipulationen sein. Wir kennen das von königlichen Briefen, die damals ja noch nicht von der Post, sondern von Turn und Taxis so von A nach B gebracht wurden oder von irgendwelchen Boten, die von Rom aus irgendwelche Anweisungen nach Germanien bringen sollten. Und da war es immer so, dass wichtig war, dass das Siegel sichtbar war und nicht aufgebrochen war. Und nur dort, wo das Siegel war, konnte die Echtheit wirklich geglaubt werden. Der Heilige Geist, der in uns wohnt, der in uns Raum nimmt, ist sowas wie ein Siegel, ist ein anderer Begriff wäre, der Heilige Geist ist auch, Vers 14, der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat und dass wir sein Eigentum sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Der Heilige Geist ist das Unterpfand. Unterpfand ist die Anzahlung, ist die Garantie. Wenn du schon mal ein Auto versucht hast zu kaufen oder sonst irgendwas und dann reicht dem nicht nur eine Unterschrift von dir, sondern der mag eigentlich erstmal eine Anzahlung haben. Wenn du ein Haus baust mit einem Schlüssel fertig, die meisten sagen, ich bin nicht blöd und stelle jetzt ein Haus hin und ganz am Ende sage ich, so jetzt ist die Rechnung und dann sagst du, ja, ich habe aber kein Geld, sondern er möchte erstmal wissen, ist da auch was da, ist der solvent und dann sagt er, erst wenn das Geld da ist, dann mache ich einen Finger krumm. Und genauso das Wort, das moderne griechische Wort, das hier für Unterpfand verwendet wird, ist in der das wird in der modernen griechischen Sprache als Verlobungsring betitelt. Der Heilige Geist ist also etwas, das Gott vorher gibt, um sein Versprechen zu bestätigen, wie den Verlobungsring. Er sagte, guck mal, du kannst dich darauf verlassen. Es ist das Versprechen, dass Gott kommen wird, um seine Gemeinde, seinen Besitz oder wie in anderen Bibelstellen auch beschrieben wird, seine Braut zu sich zu holen. Hey, wisst ihr, das Krasse und das Genialste und das Begeisterndste für mich ist doch, das Beste kommt erst noch. Gibt es nicht nur einen Film mit dem Titel, der ganz unterhaltsam ist, sondern in 1. Korinther 2, Vers 9 heißt es, aber es ist passiert, wie es in der Schrift heißt, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört, kein Verstand je erdacht, was Gott für diejenigen bereithält, die ihn lieben. Die Perspektive ist, das Beste kommt zum Schluss. Wenn man all die ganzen Luther-Biografien und all das so jetzt rauf und runter wegen 500 Jahre im Fernsehen anschaut oder irgendwo, wo auch immer deine Kanäle sind, wenn man, wie jetzt gerade in Terra X im ZDF so, Europa, wo kommst du her, was sind deine Wurzeln, lohnt sich in der Mediathek anzuschauen. Aber dann kommt eigentlich ganz viel daran, dass es so heißt, naja, mit diesem Glauben, dass es ja danach nur eine Ewigkeit gibt, konnte man Menschen ja irgendwo knechten oder durch die Macht der Kirche gefügig halten und so weiter. Gott hatte niemals das Interesse, Menschen in die Knechtschaft zu bringen, sondern in eine Freiheit und in eine Perspektive. Trotz allem, das Beste kommt zum Schluss, als Martin Luther damals die Freiheit des Christenmenschen entwickelt hat. Da hat er gesagt, natürlich ist der Mensch frei, aber doch jedermanns Untertan. Da steckt was drin an Beauftragung, aber auch an Ziel und als Sinn. Wir leben nicht für uns selber, sondern da ist ein Ruf, eine Berufung, eine Beziehung, die geht wie beim Kreuz von oben nach unten, von Gott zu uns Menschen und von einem Menschen zu anderen. Und das steckt in dieser Perspektive drin. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und der Heilige Geist ist diese Anzahlung, dass da noch was kommen wird. Oh, in mir, ihr merkt, das lässt mich nicht kalt. Da bin ich nicht kalt zu kriegen. By the way, nächsten Samstag haben wir Heaven's Gates in Bad Gandersheim, betet dafür. Das wird eine super Sache. Wir haben eine ganz neue Fassung, neues Video, die Skripte überarbeitet. Wem es nicht so weit ist, 18.30 Uhr ist Erweckungsgottesdienst in Bad Gandersheim, kommenden Samstag. Das wird sehr stark. Und ich komme dazu, weil ich glaube, dass wir manchmal das nur gar nicht begreifen und uns so mit uns selbst beschäftigt sind, um uns selber drehen. Und ich kann euch sagen, ich habe gestern mit meiner Tochter Topfschlagen gespielt. Wir hatten keinen Kindergeburtstag, aber wir haben Topfschlagen gespielt. Und dann war ich auch dran und mir wurde Augenbinde rum und dann hat sie mich gedreht und dann bin ich auf alle Viere und habe mit dem Kochlöffel den Topf gesucht und bin da wie das blinde Huhn umhergeirrt und habe immer auf Zuruf gehofft, es wird wärmer und nicht kälter. Und meine Tochter hat es riesig Spaß gemacht, in die Irre zu führen. Und ich bin mir vorkommen, als drehe ich mich um mich selber, meine eigenen Bedürfnisse. So soll doch unser Leben nicht aussehen, dass wir Steine umdrehen und hoffen, dass es uns irgendwo vielleicht für uns eine Perle rauskommt und dass wir ein leichteres, oder besseres, oder schöneres Leben haben. Da ist eine so viel größere Beauftragung. Und dafür hat Gott uns den Heiligen Geist auch als Unterpfand gegeben. Halleluja. Ich würde zwar noch weitergehen, aber vielleicht machen wir da der nächstes Mal weiter. Ich möchte beten mit uns. Halleluja. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für diesen Zuspruch. Ich danke dir für diese Zurüstung. Ich danke dir für diese Perspektive. Wir leben hoffentlich nicht in einem nachchristlichen Abendland, sondern wir, jeder einzelne von uns, ist als Nachfolger von dir so viel mehr heute neu beauftragt, berufen, gerufen, einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Jesus, ich bete echt, dass wir diese Perspektive, diese himmlische Perspektive nicht nur in uns tief vergraben und dass wir denken, wie toll, dass ich sowas wie eine Rückversicherung habe. Im Schadensfall wird mir dann ja alles erstattet, sondern dass das auch Leben, Lebensbeauftragung, Lebensausstrahlung ist, dass wir die Herrlichkeit Gottes preisen. Jesus, in manchen herausfordernden Momenten könnten wir uns da manchmal so leicht abwenden und sagen, ich habe jetzt so und so lang schon, aber es ist noch nicht eingetreten. Ich danke dir echt, dass wir im biblischen Kontext immer wieder mitkriegen, wie du Völker, dass dein Volk Israel manchmal durch eine längere Durststrecke hast führen lassen, um eine Zubereitung zu wirken. Und dann Dinge und Zeitpunkte neu aufgebrochen sind, neue Perspektiven aufgebrochen sind. Jesus, ich bete dich, dass die Freude für den Himmel unser Leben ausmacht und ausstrahlt. Und dass wir nicht Königskinder sind, im Sinne von, das hört sich toll an, sondern dass wir das auch leben. Dass wir mit dieser Berufung als Königstöchter und Söhne durch dieses Leben zu gehen, echt leben können. Jesus, ich bete echt um deinen Segen. Und Herr, du weißt dort, wo der eine oder andere vielleicht für sich noch gar nicht klar ist in seiner Beziehung mit dir oder auch noch nicht richtig weiß, wo er steht oder wo sie merkt oder er, mir fehlt dieser Zugang gerade zu dir, Jesus. Und ich tu mir auch so schwer mit dem Heiligen Geist, weil vielleicht manche Fehlinformationen mich so vorsichtig gemacht hat. Jesus, ich glaube, dass du uns nicht in eine Beunruhigung bringen willst, sondern in deinen Frieden. Nicht in Unsicherheit, sondern wenn wir auf dir, dem Felsen Jesus, stehen, dann wird dein Heiliger Geist uns die Erkenntnis und Weisheit schenken, die wir brauchen, in dem Alltagswahnsinn, in dem wir drinnen stecken. Jesus, ich danke dir für deinen Segen. Und du, wenn du dein Leben noch nicht Jesus anvertraut hast, ergreif heute, morgen ganz neu die Chance. Ich möchte euch uns einladen, wir sind vielleicht fast unter uns und nichtsdestotrotz, vielleicht ist es jemand, der da ist, der sagt, ich möchte eine Entscheidung für Jesus treffen. Ich möchte mit Gott in eine versöhnte, geklärte Beziehung kommen. Ich möchte das, wovon heute Morgen geredet ist, ergreifen. Und vor allem nicht mehr furchtsam in die Zukunft blicken, sondern hoffnungsvoll. Denn bete du ein Gebet mit. Ein Gebet, das, wenn es in der Ernsthaftigkeit des Herzens ausgesprochen ist, dass es bewirkt, nicht das Gebet bewirkt es, sondern unsere Herzenshaltung, unsere Entscheidung, unser Glaube bewirkt, dass wir als Kinder Gottes in neuer Perspektive leben dürfen. Und ich glaube, dass es uns auch gut tut, die wir vielleicht schon mit Jesus unterwegs sind, dass wir das so vielleicht ganz neu vor Gott bekennen und ihm zusprechen. Und das soll auch diejenigen ermutigen, die vielleicht jetzt ganz neu die Entscheidung treffen wollen. Wollt ihr mir nachbeten? Jesus, wir kommen heute Morgen vor deinen Thron. Und es ist begeisternd zu hören, dass du eine Perspektive für die Ewigkeit hast. Jesus, ich möchte dabei sein. Und ich glaube, dass du am Kreuz gestorben bist, um für unsere Schuld und Sünde zu bezahlen. Jesus, vergib mir alle meine Schuld. Komm du jetzt in mein Herz. Du sollst der Herr meines Lebens sein. Jesus, ich möchte das Unterpfand empfangen, das du verheißen hast, als Sicherheit für die Ewigkeit. Heiliger Geist, wirke unter uns. Wirke du in mir. In Jesu Namen. Amen.